Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, als Patientin in einer Psychiatrie zu sein. Ja, oder um es noch ein bisschen genauer zu sagen, wie es für mich bisher in psychiatrischen Kliniken gewesen ist. Kurz zur Erklärung, wieso ich gerade dieses Thema gewählt habe. Ich habe meine Patreon-Follower gefragt, welche Themen sie sich zukünftig wünschen, und dieses war eben auch mit dabei. Wenn ihr auch Themen mitbestimmen und mich auch unterstützen möchtet, schaut doch gerne auch einmal auf www.patreon.de/innenleben vorbei. An dieser Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die mich bisher dort schon unterstützt haben. Ihr helft mir wirklich sehr. Ich hoffe, ich kann mir bald ein mobiles Aufnahmegerät besorgen und euch noch bessere Podcast-Folgen liefern. Ich verdiene nämlich sonst mit diesem Podcast keinen Cent, und das ist für mich so die einzige Möglichkeit, etwas zu verdienen, mit dem ich dann bessere Ausrüstung kaufen kann, damit ich euch noch einen besseren Podcast liefern kann und vielleicht auch hier und da mal Menschen besuchen kann, die auch was Spannendes für den Podcast zu erzählen hätten. Falls ihr mir auch auf anderen Plattformen folgen wollt, ihr findet mich auch bei Facebook. Da müsst ihr einfach nach Innenleben Podcast suchen und bei Instagram innenleben.podcast. Außerdem könnt ihr mir auch eine E-Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schreiben. Ich freue mich wirklich immer sehr über eure Nachrichten, Likes und Kommentare. Die Links zu meinen Kanälen findet ihr übrigens auch in der Kanalbeschreibung. Zumindest ist das bei Spotify und Anchor so. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen, und es ist ein bisschen bequemer, einfach auf den Link zu klicken. So, und jetzt kann's losgehen mit dem heutigen Thema. Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis, gegen Berührungsängste und Stigmatisierung, für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Bisher war ich einmal in einer geschlossenen Psychiatrie, dreimal für mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik und einmal auch für mehrere Wochen in einer Tagesklinik. Das war auch jedes Mal eine völlig andere Klinik, von daher habe ich auch sehr viele, sehr unterschiedliche Eindrücke sammeln können. Zuerst möchte ich einmal die Frage klären, wie es eigentlich dazu kommt, dass man in so eine Klinik geht. Ein eher seltener Weg ist sicher, dass man zwangseingewiesen wird. Darüber habe ich ja auch schon einmal in einer der vergangenen Folgen gesprochen, und das war ja eher eine sehr unangenehme Erfahrung. Meistens ist es aber so, dass man entweder selbst die Entscheidung trifft, in eine Klinik zu gehen, oder dass ein Arzt, Psychiater oder Therapeut einem dazu rät. Ob man das dann wirklich machen möchte, das bleibt einem natürlich selbst überlassen. Bei mir war es meistens so, dass ich mich dann selbst direkt bei den Kliniken angemeldet habe. Aber tatsächlich kann auch der Therapeut oder Psychiater einen dort anmelden, wie ich das inzwischen bei anderen Menschen mitbekommen habe. Meistens ist es so, dass man dann einen Fragebogen ausfüllen und einen Arztbericht oder einen speziellen Schein vom Arzt einreichen muss, in dem eben befürwortet wird, dass man in eine spezielle Klinik geht. Wenn man sich nicht sicher ist, wie man da am besten vorgeht, ruft einfach mal in der Klinik an, in die ihr gehen wollt. Die Mitarbeiter dort helfen eigentlich immer ganz gerne weiter und erklären dann auch die genaue Vorhergehensweise, weil das hier und da schon, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist und sich mit der Zeit sicherlich auch ein bisschen verändert hat. Die Gründe, in eine Klinik zu gehen, sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Es kann sein, dass man im Alltag einfach nicht mehr zurechtkommt, dass man vielleicht sogar in manchen Lebensbereichen sehr stark eingeschränkt ist, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist und eben wieder arbeitsfähig werden möchte, dass man Probleme hat mit selbstverletzendem Verhalten, mit Selbstmordgedanken oder eben auch mit einer Essstörung, also dass man auch schon ein bisschen Sorge um die körperliche Unversehrtheit hat. Bei mir war es so, dass ich einfach mir selber nicht mehr zu helfen wusste. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Zu manchen Zeitpunkten hatte ich auch noch keine wirklich gute Therapeutin oder war dann generell noch nicht angebunden. Und auch auf eine Therapeutin muss man ja sehr lange warten. Oder wenn man irgendwo wohnt, wo der Zugang ein bisschen schwieriger ist zu Therapeuten oder da sehr lange Aufnahmezeiten sind und es einem eben sehr schlecht geht, dann weiß man eben auch nicht mehr weiter. Und für mich war es eigentlich immer eine gute Entscheidung, in eine Klinik zu gehen, auch wenn es natürlich eine Weile dauert, bis es damit dann auch wirklich losgehen kann. Wobei, es gibt auch Fälle, in denen das doch relativ kurzfristig möglich ist. Ich würde sagen, es ist sinnvoll, in eine Klinik zu gehen, wenn man das Gefühl hat, dass man in der Therapie nicht weiterkommt und trotzdem noch einen sehr hohen Leidensdruck hat. Wenn man das Gefühl hat, dass man im Job, im Studium oder in der Schule gar nicht mehr normal dran teilnehmen kann, dass man keine Leistung mehr liefern kann und man eben das Gefühl hat, dass es da nicht reicht, mit einem Therapeuten ein- oder zweimal die Woche drüber zu sprechen, wenn man einfach das Gefühl hat, oh Gott, ich brauche mehr als eine normale Therapie, ich brauche größere Unterstützung, ich brauche vielleicht auch Abstand von meinem Umfeld, von meinem Zuhause, von den Menschen, mit denen ich zusammenlebe und möchte mich einfach intensiver mit meinen Problemen auseinandersetzen, dann würde ich sagen, es ist eine gute Möglichkeit, in eine Klinik zu gehen. Wenn man dann den Entschluss gefasst hat, dass man in eine Klinik gehen möchte, stellt sich natürlich die Frage, in welche denn? Bei mir war es so, dass ich Empfehlungen bekommen habe, aber natürlich auch im Internet gesucht habe. Wobei man sagen muss, wenn Leute im Internet Kliniken bewerten, ist das natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt sehr stark darauf an, auf welcher Station man landet, mit welchen Ärzten man zu tun hat, mit welchen Therapeuten, wie die Mitpatienten sind, wie die Regelungen sind. Und all solche Dinge können sich ja mit der Zeit auch sehr stark verändern. Deswegen würde ich auf solche Internetbewertungen nicht so die allzu große Gewichtung geben, sondern mich vielleicht vor Ort auch einfach mal informieren oder mal, wenn es möglich ist, vor Ort einfach als Besucher dorthin gehen, mal ein bisschen schauen, wie ist die Atmosphäre und eben auch Menschen, die selber schon mal da waren und die man selber auch gut kennt, die auch einen ganz guten Blick darauf haben oder hatten in ihrem Aufenthalt, dass die einfach so ein bisschen erzählen, was speziell in der Klinik angeboten worden ist und wie da so die Bedingungen sind. Gerade bei meiner ersten Klinik war es so, dass ich einfach stumpf ein bisschen vertraut habe auf die Empfehlung eines guten Bekannten und dann einfach in diese Klinik gegangen bin, obwohl sie relativ weit weg war auch von meinem Wohnort. Und ich denke, aus heutiger Sicht hätte ich das doch nochmal etwas anders reflektiert und mir vielleicht auch noch andere Informationen geholt oder mich noch über andere Kliniken informiert. Aber es war damals einfach sehr leicht für mich, einfach anzunehmen, okay, das wurde mir empfohlen, das wird schon ganz gut sein, dann werde ich da wohl mal hingehen. Das ist natürlich alles nicht ganz so einfach, weil man vorher einfach nicht genau weiß, wie es dort ist, wenn man nicht selber schon dort gewesen ist. Oft ist es so, dass man vorher zu einem Arztgespräch eingeladen wird. Das geht aber ja natürlich auch nur, wenn man in der Nähe wohnt und nicht einen wahnsinnig langen Anfahrtsweg hat. Nach welchen Kriterien sollte man denn eine Klinik überhaupt auswählen? Natürlich muss man sich einmal überlegen, möchte ich an meinem Wohnort relativ nah sein oder vielleicht auch eine größere Entfernung? Möchte ich die Möglichkeit haben, vielleicht am Wochenende mal einen Tag nach Hause zu fahren? Oder möchte ich vielleicht doch mehr Abstand zwischen mich, meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld, meine Stadt, meinen Ort haben? Das kommt natürlich sehr darauf an, was einem da wichtig ist. Und natürlich, besonders wichtig, man sollte sich darüber informieren, was für Therapieangebote es gibt. Ob es spezialisierte Stationen für verschiedene Krankheitsbilder gibt und so weiter. Also inhaltlich natürlich, ob dort genau die Therapien gemacht werden können, die ich für mich als sinnvoll erachte. Und da hilft es natürlich auch, Therapeuten und Ärzte, die einen sonst so betreuen, zu fragen, weil die natürlich auch schon Erfahrungen gesammelt haben und von ihren Patienten natürlich auch eine Rückmeldung bekommen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer offenen Station, einer geschlossenen Station und einer Tagesklinik ist. Eine offene Station ist quasi, könnte man ein bisschen mit einem Krankenhaus vergleichen, wo man eben hingeht, wenn man einen Platz bekommen hat und wo man dann Tag und Nacht bleibt, aber wo man die Möglichkeit hat, vor die Tür zu gehen, das Klinikgelände zu erkunden und je nachdem, wie die Regelungen vor Ort sind, gibt es auch noch die Möglichkeit, ab und zu eben einen Besuch zu Hause zu machen oder auch mal sich etwas weiter weg von der Klinik zu entfernen und natürlich auch Besuch zu bekommen. Bei einer geschlossenen Station ist es so, dass man in der Regel die Station gar nicht verlassen darf. Das heißt, man bleibt auf der Etage, auf den Gängen der Station und man darf nicht raus. Man darf auch nicht an die frische Luft. Es gibt da so ein paar Sonderregelungen. Manchmal darf man das mit Begleitung oder so. Aber in der Regel geht es in der geschlossenen Station darum, dass man eben in einem geschützten Bereich ist, dass man sich selber und anderen nicht schaden kann, dass man auch ein bisschen unter Beobachtung ist und eben nicht raus darf. Und das empfand ich damals schon als sehr bedrückend. Also man kann auch nicht die Fenster sperrangelweit öffnen, die sind immer nur gekippt. Das ist schon sehr unangenehm. Aber hier und da kann es natürlich sinnvoll sein, wenn man sonst sich selbst oder andere schädigen könnte. Bei einer Tagesklinik ist es so, dass man ja quasi wie wenn man morgens zur Arbeit fährt, eben statt zur Arbeit zur Tagesklinik fährt und dort für, weiß ich nicht, mehrere Stunden bleibt, so meistens von 8 bis 16 Uhr. Dort gibt es dann vor Ort Therapien, in der Regel dann auch Mittagessen. Und wenn das Programm für den Tag vorbei ist, fährt man eben wieder nach Hause, schläft dort und dann am nächsten Morgen geht es eben wieder los. Und am Wochenende ist man aber zu Hause. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass man einen geregelten Tagesablauf hat, aber nicht rund um die Uhr in der Klinik ist, sondern eben trotzdem noch zu Hause sein kann, sich in seiner Freizeit abseits von der Klinik mit Leuten treffen kann und eben schon noch so ein relativ normales Leben führen kann, sag ich mal, und sich auch um seinen Haushalt zu Hause kümmern muss und ja, so ein bisschen dazwischen ist quasi. Das wird oft empfohlen, wenn man gerade akut in einer Klinik war, dass man anschließend dann in eine Tagesklinik geht, damit dieser Übergang von dauerhaft mehrere Wochen in einer Klinik zu komplett alleine zu Hause und vielleicht noch total überfordert, dass man da so eine Zwischenklinik dazwischen hat, wo man eben sich selber wieder einen Tagesablauf strukturieren kann und auch wieder zu Hause ankommen kann. Wenn man sich dann für eine Klinik entschieden und dort angemeldet hat, heißt es erst einmal warten. Und zwar, wenn man Pech hat, ziemlich lange. Deswegen macht es Sinn, dort einmal nachzufragen, wie voll die Warteliste ist, also in der Klinik, und wie lange es ungefähr dauert, bis man drankommt. Leider bekommt man darauf nur ja oft sehr ungenaue Antworten, aber das ist immerhin besser als gar nichts, wenn einem gesagt wird, okay, wahrscheinlich frühestens in 2 Monaten oder 3 oder 4 Monaten, dann kann man sich wenigstens so ein bisschen darauf einstellen. Natürlich ist es sehr schwierig, so sein Leben zu planen, wenn man gar nicht weiß, ab wann man denn nun für mehrere Wochen nicht zu Hause sein wird. Man hat aber, soweit ich das erlebt habe, meistens die Möglichkeit, so einen Aufenthalt auch nochmal zu verschieben oder doch nicht anzutreten, wenn man benachrichtigt wird, wann es denn genau losgehen soll. In der Regel ist es so, dass man oft nur 1 oder 2 Wochen im Voraus erfährt, wann es genau losgeht. Zumindest war das bei mir so der Fall. Ich habe aber auch gehört, dass man sich auf eine Extraliste eintragen kann, wenn man sehr spontan ist und eben ganz schnell einspringen kann, wenn jetzt jemand kurzfristig entlassen wird, was nicht geplant war. So kann man manchmal schneller an einen Platz drankommen, wenn es eben so eine Liste gibt und wo man dann ganz spontan von heute auf morgen quasi direkt einsteigen kann. Mein erster Aufenthalt war, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Das heißt, ich war nie auf einer Kinder- und Jugendstation und ich musste auch nicht wochenlang in der Schule fehlen. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht auch schon früher lohnen kann, in eine Klinik zu gehen. Gerade wenn es einem sehr schlecht geht und man nicht mehr weiter weiß, sollte man das dringend in Erwägung ziehen, in eine gute Klinik zu gehen. Für meinen 2. und 3. Aufenthalt auf einer offenen Station musste ich dann leider mein Studium unterbrechen und auch 2 Urlaubssemester einlegen. Natürlich war das nicht so schön, aber es war einfach sehr wichtig für mich in dem Moment. Anders wäre ich zu diesem Zeitpunkt auch im Studium einfach nicht mehr weitergekommen. Auch bei meinem letzten Aufenthalt musste ich irgendwie schauen, wie ich das in meine derzeitige Lebenssituation ja einplanen sollte. Ich war selbstständig, ich wusste nicht, wie ich in der Klinikzeit Geld verdienen sollte. Weil wenn man krank ist, dann ist man krank und verdient nichts. Wenn man nicht gerade irgendeine spezielle Versicherung abgeschlossen hat oder sich in irgendeiner Art und Weise abgesichert hat. Jedenfalls war das bei mir so. Und ich habe tatsächlich, während ich in der Klinik war, noch versucht, mit meinem Laptop zu arbeiten. Was natürlich für die Therapien nicht so sinnvoll war. Es war schon sehr stressig. Aber ich musste es eben irgendwie hinkriegen. Und trotzdem war der Aufenthalt für mich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich trotz allem eben in die Klinik gegangen bin und es trotzdem versucht habe umzusetzen. Wenn ihr also nun endlich Bescheid bekommt, dass es bald losgeht und ihr in die Klinik fahren könnt, stellt sich natürlich die Frage, was nimmt man dahin denn so mit? Meistens gibt es da tatsächlich von den Kliniken selbst Infos dazu, was man mitnehmen sollte und was man vielleicht auch nicht mitnehmen darf. Ansonsten würde ich pauschal sagen, dass man natürlich ausreichend Kleidung mitnehmen sollte und zwar auch Sport- und Schwimmsachen, also sowas wie Hallenturnschuhe und Badeanzug und so weiter. Ansonsten solltet ihr mal nachfragen, ob ihr eigene Handtücher mitbringen müsst oder ob die vor Ort gestellt werden. Das ist nämlich überall so ein bisschen unterschiedlich. In der Regel ist es aber so, dass man schon Hygieneprodukte wie Duschgel, Shampoo, Creme, Bürste und sowas alles natürlich schon selber mitnehmen muss. Was den Föhn angeht, solltet ihr lieber mal nachfragen, ob ihr einen eigenen mitnehmen dürft, weil manche Kliniken sehen das nicht so gerne, von wegen die Gefahr mit dem Strom, dass die Geräte vielleicht nicht mehr in Ordnung sind und da irgendwas auslösen könnten. Außerdem müsst ihr euch natürlich auch überlegen, welche Wertgegenstände wie Handys, Laptops und so weiter ihr wirklich mitnehmen wollt. Nicht in jedem Zimmer gibt es einen Safe und ihr müsst damit rechnen, auch nicht alleine auf einem Zimmer zu sein. Das heißt, da gibt es immer ein gewisses Risiko. Da müsst ihr euch überlegen, ob ihr das eingehen wollt oder ob ihr ja für ein teures Einzelzimmer bezahlen möchtet, wo es dann auch meistens einen Safe gibt. Das ist eben sehr individuell. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist ein Wecker. Es geht nämlich meistens schon relativ früh morgens los und nicht jeder möchte ja das Handy dafür benutzen, zumal es auf manchen Stationen auch verboten ist, ein Handy mit dabei zu haben. Das gilt vor allem für Stationen, wo man eben Probleme hat mit dem Handygebrauch oder PC-Gebrauch, dass man eben ja so in einer Sucht drin ist und das zu häufig benutzt, dann wird natürlich auch dort damit gearbeitet, dass man das Handy eben nicht die ganze Zeit um sich herum hat. Ansonsten rate ich euch auch noch ausreichend Papier für Notizen mitzunehmen, Stifte zum Schreiben natürlich und vielleicht auch mehrere Mappen oder einen großen Ordner, um ja eure Notizen und auch Arbeitsblätter oder Infoblätter abzuheften, weil es wird eben schon noch relativ viel mit Infomaterial gearbeitet oder zum Teil auch mit Listen oder Sachen, die ihr ausfüllen müsst. Und ihr möchtet euch sicherlich auch selber einige Notizen machen, damit ihr nicht alles sofort wieder vergesst. Und da macht es Sinn, das Ganze auch ein bisschen zu sortieren und dann eben in verschiedene Mappen oder einen Ordner abzuheften. Damit ihr auch mal abschalten könnt, empfehle ich euch auch Bücher, Zeitschriften und alles Mögliche, was ihr gerne mögt, mitzunehmen, um euch ein bisschen damit beschäftigen zu können. Also zum Beispiel Strickzeug, Malsachen und so weiter, je nachdem, welche Hobbys ihr vielleicht zu Hause habt, denen man auch in einer Klinik nachgehen könnte. Es gibt immer mal wieder Leerlaufzeiten und jeder empfindet das ein bisschen unterschiedlich. Manche nervt das und die möchten sich beschäftigen. Manchen tut die Ruhe auch gut. Manche schlafen auch sehr viel in Kliniken. Aber ich denke, das könnt ihr selber am besten einschätzen. Es ist nicht verkehrt, erstmal ausreichend Dinge mitzunehmen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, die euch auch gut tun. Außerdem hilft es auch, positive Dinge mitzunehmen, die euch eben vielleicht auch an Zuhause oder an schöne Dinge erinnern. Zum Beispiel ein Kuschelkissen, ein Kuscheltier, Fotos von euren Liebsten oder vielleicht auch Fotos von schönen Urlaubszielen oder aufmunternde Postkarten. Es kann nämlich wirklich sehr helfen, solche Dinge um sich herum zu haben, vielleicht auch an die Wand zu hängen oder so. Viele Patienten bekommen auch Heimweh und gerade da hilft neben Telefonieren natürlich auch, wenn man eben solche unterstützenden Sachen dabei hat, die einem helfen, sich dort wohlzufühlen. Jede Klinik ist ja ein bisschen anders. Manche sind schon ein bisschen krankenhausmäßiger als andere. Und da ist es nicht so leicht, an den weißen Wänden irgendwie ja, sich wohlzufühlen und da irgendwie eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Und in vielen Kliniken ist es erlaubt, dass man dann auch irgendwie Poster aufhängen oder Karten zumindest aufstellen darf. Und ja, da kann man sich das Ganze dann doch ein bisschen wohnlicher und schöner mitmachen. So, nun ist also der Tag gekommen, an dem ihr in eine Klinik geht und dort auf der Matte steht. Und ich denke, jeder von uns hat ein bisschen ein anderes Bild davon, wie eine Klinik tatsächlich so aussieht. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil tatsächlich jede Klinik irgendwie ein bisschen anders ist und auch unterschiedlich ausgestattet ist. Manche Leute denken tatsächlich, dass es da so aussieht wie im Film. Vergitterte Fenster, Zwangsjacken und solche Dinge gibt es aber zum Glück nicht mehr, also keine Sorge. Bisher waren meine Kliniken, was das Aussehen so angeht, sehr unterschiedlich. Die erste Klinik wirkte so ein bisschen wie eine Jugendherberge. Die Zimmer waren einigermaßen nett eingerichtet, sage ich mal, recht spartanisch, also ohne irgendwelche Dekogegenstände oder so natürlich. Jeder hatte einen Schrank, jeder hatte ein Bett. Es gab 2 bis 3 Bettzimmer, soweit ich mich erinnere. Und natürlich auch Einzelzimmer für die ja, Selbstzahler oder für manche Privatpatienten. Und da muss ich auch sagen, dass die Ausstattung oft sehr, sehr unterschiedlich ist, wenn man jetzt betrachtet, wie normale Patienten untergebracht werden und wie Privatpatienten untergebracht werden. Als Privatpatient hat man oft einen Kühlschrank auf dem Zimmer oder eben nochmal einen extra Safe oder einen Fernseher und hat überhaupt die Möglichkeit, ein Einzelzimmer zu bekommen. Das finde ich ein bisschen schade, dass da schon sehr starke Unterschiede gemacht werden. Ich erinnere mich, dass es in der ersten Klinik auch so war, dass man frisches Obst aufs Zimmer jeden Morgen und eine Flasche Wasser bekommen hat als Privatpatient. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Warum kriegt das nicht jeder Patient? Also um sich dann Wasser zu holen, musste man dann irgendwie durch das halbe Gebäude laufen und sich irgendwo einen Becher mit Tee oder ein Glas Wasser holen. Das fand ich schon ein bisschen schade, dass da so große Unterschiede gemacht werden. Aber so ist unser System ja leider und ich hoffe, dass sich das doch ein bisschen ändert. Ja, also damals war es so, dass ich tatsächlich erst auf einem Einbettzimmer war, weil nicht ganz klar war, wie das bei meiner Versicherung ist und ich dann relativ schnell wechseln musste auf ein Mehrbettzimmer. Und es ist sehr unterschiedlich. Manche Leute kommen sehr gut damit zurecht, manche Leute fühlen sich auch wohl, wenn man sich mit jemandem ein Zimmer teilt, mit dem man sich vielleicht auch austauschen und gut verstehen kann. Ich empfand das immer als sehr belastend, weil ich einfach gerne meine Ruhe habe und einfach unsicher im Beisein von mir fremden Menschen bin. Und wenn man dann ein Zimmer teilen muss über mehrere Wochen mit vielleicht sogar wechselnden Personen, das fand ich schon echt schwierig. Und gerade bei meinem letzten Klinikaufenthalt war es tatsächlich so, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte, bis ich mir dann irgendwann gegen Aufpreis ein Einzelzimmer gönnen wollte. Und was ist passiert? Sobald ich auf das Einzelzimmer kam, ich konnte schlafen. Vorher wurde alles probiert mit Schlafmedikamenten, mit irgendwelchen Beruhigungsmitteln, auch mit irgendwie verschiedenen Tees oder Lavendelöl oder ich weiß nicht was. Ich konnte einfach nicht richtig schlafen in diesem Zweibettzimmer. Obwohl ich sagen muss, das war noch ein sehr nett ausgestattetes Zweibettzimmer, wo wirklich jeder so seine Seite des Zimmers für sich hatte. Klar, Toilette und Dusche muss man sich dann in der Regel immer teilen. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man mit jemandem auf dem Zimmer ist, der sehr unordentlich ist und wenn man selber eben andere Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit hat. Und wenn man sich dann da um solche sozialen Auseinandersetzungen noch kümmern muss, obwohl man eigentlich echt wegen ganz anderen Problemen in der Klinik ist, das ist natürlich nicht so einfach. Von daher informiert euch gerne vorher, wie das in der Klinik ist, in die ihr gehen wollt, ob es da Einzelzimmer gibt oder nicht. Es gibt tatsächlich auch Stationen, wo generell jeder ein Einzelzimmer bekommt. Und in der letzten Klinik war es auf meiner Station so, dass alle Männer generell ein Einzelzimmer bekommen haben. Und bei den Frauen war es Zufall, welche Zimmer halt gerade so frei waren. Das fand ich mega ungerecht. Ich habe es auch nicht verstanden. Es wurde vor uns auch nicht direkt begründet, offiziell oder so. Es war halt einfach so. Und diese Riesenungerechtigkeit fand ich wirklich, also ich hätte aus der Haut fahren können. Aber wie gesagt, das ist in jeder Klinik wirklich sehr unterschiedlich. Ich war auch schon in einer Klinik, wo man tatsächlich ein sehr starkes Krankenhausgefühl hatte, wo man diese typischen Krankenhausbetten hatte, die man so flexibel durch die Gegend schieben kann. Und wo man dann auch so einen typischen Krankenhaustisch neben sich hat, den man auch so durch die Gegend rollen kann. Das fand ich schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Also ich fand die Kliniken angenehmer, wo es dann eben so, wenn auch sehr einfache, kleine Holzbetten gab und eben einen ordentlichen Schrank und vielleicht auch noch ein paar Ablagemöglichkeiten und noch andere kleinere Schränke und einen Tisch und einen Stuhl, statt in so einem sehr kargen und auch sehr kleinen Krankenhauszimmer untergebracht zu werden. Für viele Leute spielt das schon auch eine große Rolle, wie man da untergebracht ist, wie die Zimmer aussehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, da einmal so drüber nachzudenken, was euch da wichtig ist. Und womit ihr gut arbeiten könnt in der Klinik, weil man muss sich ja schon irgendwie auch erholen können, immer mal wieder zwischendurch. Und man ist eben vielleicht doch gerade im Winter auch recht oft auf dem Zimmer und dann muss man sich einfach irgendwie auch wohlfühlen. Tja, was kann ich sonst noch zu der Ausstattung von Kliniken sagen? In manchen Kliniken gibt es sowas wie Gemeinschaftsräume, wo dann meistens ein Fernseher steht und Tische und Stühle und vielleicht auch ein bequemes Sofa, wo man manchmal auch noch Gesellschaftsspiele zur Verfügung hat, wo man sich aufhalten kann. Als ich einmal im Winter in einer Klinik war, da waren alle am Stricken. Das war irgendwie sehr lustig. Da hat man sich dann gegenseitig Tipps gegeben, wie man denn stricken kann. In anderen Kliniken war das ein bisschen ja, unterschiedlich. Es gab mal mehr, mal weniger angenehme, ja, ich sag mal Aufenthaltsräume. Manchmal gab es allgemeine Aufenthaltsräume für die ganze Klinik. Zum Teil aber auch Räume, die quasi nur für die Station begrenzt waren. Das ist eben auch sehr unterschiedlich, aber wenn man eben Gesellschaft möchte, kann man sich in diesen Räumlichkeiten dann aufhalten, mit anderen Tee trinken und sich unterhalten und ja, so ein bisschen Gesellschaft haben. Und da kommen zum Teil auch echt interessante, interessante Themen und Unterhaltungen zustande. Und ich fand es hier und da doch sehr ausschlaggebend, was auch für Menschen gleichzeitig mit mir in der Klinik waren, mit denen ich mich dann eben unterhalten habe und auch, ja, wo man sich gegenseitig auch unterstützt hat in den schwierigen Phasen. Also das ist auch, finde ich, ein Aspekt, der manchmal echt vergessen wird. Es steht und fällt auch sehr viel mit den Mitpatienten, die gerade zur selben Zeit auf der Station sind. Und das ist wieder so ein Aspekt, auf den man natürlich leider keinen Einfluss hat. Was sonst auch noch vor Ort meistens da war, war sowas wie eine Cafeteria, wo man sich auch mit Besuch treffen konnte. Das war meistens nochmal abseits vom normalen Speisesaal, sag ich mal. Zum Teil war es aber auch einfach der Speisesaal. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt, um jemanden zu besuchen, nicht besonders angenehm, in so einem großen Speisesaal zu sitzen, wo es meistens sehr laut ist, gerade wenn mehrere Leute da sind. Ja, da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie das eben vor Ort dann aussehen kann. Ja, und wo wir schon beim Thema Kontakt nach außen sind oder Besuch, meistens ist es so, dass man zu bestimmten Zeiten Besuch bekommen darf. Das ist meistens sehr klar geregelt, zu welchen Zeiten das möglich ist und auch in welchen Räumlichkeiten das möglich ist. Und ansonsten hat man meistens auf dem Zimmer auch ein Telefon. Dafür muss man aber bezahlen, wenn man damit telefonieren will. Es gibt aber auch oft die Möglichkeit, dass man eben genau aufs Zimmer angerufen werden kann, dass man dann eine spezielle Nummer bekommt, die man dann seinen Freunden und Familienmitgliedern geben kann, wo man angerufen werden kann. Die Sache ist, wenn man jetzt auf einem Zwei- oder Dreibettzimmer ist, ist das natürlich nicht so schön, wenn jeder dann das ganze Gespräch mithören kann. Das heißt, wenn man das Handy dabei hat und dann vielleicht draußen oder in Räumlichkeiten, wo vielleicht nicht ganz so viel los ist oder man vielleicht auch mal alleine ist, dass man dann eben da telefonieren kann. Das bietet sich dann natürlich an, wobei manchmal dann gerade solche Räumlichkeiten oder Plätze in der Nähe der Klinik, die überdacht sind zum Beispiel, da steht dann immer jemand, der telefoniert. Also man ist da schon ein bisschen eingeschränkt in der Kommunikation nach draußen und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, weil man soll sich ja schon auch auf das konzentrieren, was in der Klinik passiert und jetzt nicht ewig lange Gespräche führen. Aber das ist sicherlich auch sehr individuell. Man kann sich meistens, bisher war es eigentlich in jeder Klinik so, in der ich war, auch Post schicken lassen. Da schreibt man dann eben die Klinikadresse drauf, meistens auch die Station und dann zu Händen von der Person eben, die es bekommen soll. Auch Pakete kann man bekommen und für mich war es immer besonders schön, wenn mir jemand Post oder sogar ein Paket geschickt hat. Das hat mich immer total gefreut und hat mir manchmal sogar fast mehr bedeutet als jetzt ein kurzer Telefonanruf. Ja, eigentlich sogar deutlich mehr, weil es irgendwie nochmal für mich zumindest sehr persönlich war, wenn sich da jemand eben auch Zeit genommen hat, mir ein Paket zu packen oder mir einen Brief zu schreiben. Falls jemand von den Leuten zuhört, die das mal bei mir gemacht haben, es hat mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Aber ich muss zugeben, ich bin auch jemand, der wirklich sehr gerne Post bekommt. Also das ist für mich generell so ein schönes Thema. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht so viel über den Alltag in einer Klinik erzählt und auch über die Bedingungen, die dort einfach so sind. Aber ja, ich habe jetzt schon einige Minuten erzählt und ich glaube, damit es nicht zu viel auf einmal wird, werde ich einfach das nächste Mal ein bisschen weiter erzählen. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge einen guten Einblick geben, wie es wirklich in einer Psychiatrie ist, wie es dort aussehen kann und wie man da überhaupt hinkommt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, wo ihr mich findet und so. Das habe ich ja schon am Anfang der Folge erzählt und ihr findet es auch in der Kanalbeschreibung. An dieser Stelle noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit anderen teilen würdet. Bisher ist meine Reichweite noch nicht so besonders groß und ich würde mich freuen, wenn ich zukünftig noch mehr Menschen mit meinem Podcast erreichen kann, wenn ich Ängste nehmen, Stigmatisierungen auflösen, Mut machen und aufklären kann und ja auch einfach hilfreiche Tipps austauschen kann. Das nächste Mal werde ich dann weiter erzählen, was in einer psychiatrischen Klinik so alles auf einen zukommt, wie die Therapien ablaufen können und ja, hier und da werde ich vielleicht auch ein paar lustige, seltsame, mal schauen, ein paar Anekdoten vom Stapel lassen. Ihr dürft gespannt sein, was dann auch so auf euch zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.